Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen guten Abend wünsche ich. Auf Verlautbarungen folgten am Wochenende Dementis. Wir fragen, welche Branchentreff- oder Eventpläne es für die Frankfurter Buchmesse gibt. Der Bund verhandelt mit einer österreichischen Immobilienfirma über den Rückkauf des Museums Hamburger Bahnhof in Berlin. Homemade, morgen startet Netflix eine Kurzfilmreihe. Der Regisseur Sebastian Schipper hat für die Sammlung einen Film zu Hause gedreht. Die Schreckensmeldung ist ein paar Wochen alt, aber treibt Kulturpolitiker weiter um. Das Museum für Gegenwart in Berlin, der Hamburger Bahnhof, verliert die Friedrich-Christian-Flick-Collection. Bislang war sie als Leihgabe in den Rieckhallen neben dem Museumsgebäude zu sehen. Abgezogen wird die Flick-Collection, weil die Rieckhallen vom Eigentümer, das ist ein österreichischer Immobilieninvestor, abgerissen und bebaut werden sollen. Und nun erfahren wir aus Meldungen, dass auch der Hamburger Bahnhof offenbar nur gemietet war, denn der Bund verhandelt plötzlich mit dem Investor über den Kauf des Museumsgebäudes. Der Architekturkritiker Nikolaus Berner beobachtet diese Entwicklung. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Hat die Nachricht vom Ende des Leihvertrags mit der Flick Collection schlafende Hunde geweckt oder warum will der Bund nun plötzlich den Hamburger Bahnhof erwerben?
Die Frage des Grundstückseigentums und des Eigentums am Hamburger Bahnhof, die ist wohl schon relativ lange in der Debatte. Also der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, hat darauf früher schon ab und zu mal so diskret darauf hingewiesen, da müsste doch jetzt mal langsam was geklärt werden. Aber es ist ganz klar, der Abzug einer so zentralen Sammlung wie der Friedrich-Christian-Flick-Collection, der bewirkt natürlich automatisch, dass man über alles andere nochmal nachdenken muss. Nicht zuletzt aus Platzgründen. Also der Hamburger Bahnhof selber hat etwa eine Ausstellungsfläche von 5000 Quadratmetern, während die Rieckhallen sind nochmal 3900 Quadratmetern. Das heißt, denen gehen gut 80% der Flächen einfach nochmal verloren, der Zusatzflächen. Und das ist eine unglaubliche Fläche, die da irgendwoher eingespielt werden muss, über die man jetzt völlig neu nachdenken muss. Und da kommt dann natürlich die Frage, wem gehört eigentlich das Gebäude, ganz neu auf den Tisch.
Und was spricht für den Kauf des Gebäudes?
Alles. Man muss ganz klar sagen, es ist natürlich vollkommen absurd. Das ist ein historisches Museumsgebäude. Das ganze Gebäude wurde ja 1906 gebaut für das Bau- und Verkehrsmuseum des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten, also des preußischen Ministeriums. Das ist immer ein Museumsbau gewesen. Das heißt nur Hamburger Bahnhof, weil es an der Stelle eben in den 1840er, 50er Jahren mal einen Bahnhof gegeben hat. Von dem sind auch einige Bauteile noch erhalten, aber zum Beispiel diese großartige Eisenhalle, das ist eben eine Halle, die ist für das Museum gebaut worden. Das heißt, man kann dieses Gebäude eigentlich gar nicht anders nutzen, denn als Museumsgebäude. Was soll auch ein Investor damit anfangen? Die Museen selber brauchen ganz, ganz dringend diese Flächen. Die Nationalgalerie hat zweifellos den größten Flächenzuwachs überhaupt nach 1990 gehabt, aber sie hat trotzdem riesige Sammlungen, die sie nicht zeigen kann. Und sie hat vor allen Dingen keine Flächen, bei denen sie immer wieder Aktuelles zeigen kann und so einen Durchlauferhitzer spielen kann. Und diese Rolle spielt ja der Hamburger Bahnhof, diese Rolle spielen auch die Rieckhallen. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Standort. Das Absurde ist natürlich, wenn man sich das historisch bedenkt, dass es ein ursprünglich staatliches Gelände ist, das überhaupt erst in den 1990er Jahren im Rahmen der Bahnprivatisierung privatisiert wurde. Wir kaufen also heute etwas zurück, was uns schon längst mal gehört hat.
Und nun ist zu hören, dass der derzeitige Eigentümer sich am liebsten wohl ein Grundstückstauschgeschäft wünscht. Kulturstaatsministerin Grütters hat das als Option ausgeschlossen. Nun sind die Verhandlungen noch im Gange. Welches Interesse könnte denn die österreichische CAEMO haben, sich mit dem Bund zu einigen und den Hamburger Bahnhof dann doch zu verkaufen?
Für die CAEMO ist das auf jeden Fall ein Riesengeschäft, egal wie es ausgeht. Weil sie kann ja mit dem Hamburger Bahnhof eigentlich nichts wirklich anfangen. Also man kann da ja keine Büros reinbauen, man kann da auch keine eigene Ausstellungshalle machen, das ist viel zu teuer. Man kann dort auch keine Wohnungen reinstellen in dem Sinne. Das ist denkmalgeschützt, das hat alle möglichen Auflagen. Schon die Erweiterung des Gebäudes entlang des Landwehrkanals ist nur dann möglich, wenn dort eben ein Museum gebaut wird. Jede andere Nutzung würde niemals genehmigt werden. Das heißt, für die C&AEMO ist das auf jeden Fall ein Geschäft, weil sie hat ja, als sie das ganze Gelände im Nachvollzug des deutschen Bahnprivatisierungsgeschäfts irgendwann mal erworben hat, da hat sie ja den Hamburger Bahnhof quasi als Reingabe bekommen, ja? Das heißt, für die ist es eine gute Angelegenheit. Und es gibt vor allem, muss man sagen, ein ganz fatales Parallelbeispiel. Und deswegen ist auch Frau Grütters so sehr, sehr vorsichtig mit ihren Äußerungen dazu. Der Hamburger Kaufmann Block hat vor 20 Jahren etwa ein Grundstück mitten auf dem Kulturforum gekauft, das keine Erschließung hatte, das von der evangelischen Kirche übernommen wurde. Und dieses Grundstück lag aber genau da, wo jetzt das Museum der Moderne gebaut werden soll. Und er hat dieses Grundstück sehr, sehr gut abgefunden bekommen mit einem Grundstückstausch, wo er jetzt ein Hotel bauen kann. Das heißt, es gibt schon ein Negativbeispiel für solch einen Grundstückstausch, der natürlich auch ziemlich schlecht angesehen ist.
Wenn die CA Immo die Kaufverhandlungen nicht scheitern lässt, und Sie haben ja eben erklärt, dass Sie dann eigentlich ein großes Interesse dran haben muss, dass der Deal klappt. Wenn man das durchspielt, Verhandlungen scheitern, was würde das für den Kunststandort Berlin bedeuten?
Das wäre ein richtig großes Drama. Also wie gesagt, ich halte das für extrem unwahrscheinlich. Die CA Immo sitzt da an einem sehr langen Hebel und der Bund muss im Grunde genommen dieses ehemalige Eigentum des Bundes zurückkaufen. Das ist aus meiner Sicht fast unabdingbar, einfach weil die Nationalgalerie diese Flächen braucht. Selbst wenn denn das Museum der Moderne auf dem Kulturforum gebaut werden sollte, das ja hoch umstritten ist, wo alle Museumsleute, wo eigentlich die wichtigsten Stadtplaner und Architekten gesagt haben, das bringt nichts, das an dieser Stelle zu bauen. Es ist der falsche Ort, es ist das falsche Programm. Aber selbst wenn dieses Museum der Moderne mal gebaut werden sollte, dann hat die Nationalgalerie immer noch eine Riesenplatznot. Es ist eine ganz, ganz bedeutende Sammlung, die auch gezeigt werden muss und die auch diese Fläche braucht, um dynamisch zu bleiben. Und wie gesagt, es gibt eigentlich keine andere Nutzung, die für dieses riesige Gebäude denkbar ist, als die eines Museums.
Der Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart ist das größte Haus der Nationalgalerie in Berlin. Der Bund plant den Kauf des Baus, warum das nötig wird und was für Lasten man miterwirbt. Darüber habe ich mit dem Architekturhistoriker und Kritiker Nikolaus Bernau gesprochen. Besten Dank für die Informationen.
Ja, war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank.
Filmemacher sind, ganz gleich wie Künstler anderer Sparten, durch die globale Pandemie mächtig ausgebremst worden. Szenarios lassen sich im Kopf entwickeln, auf dem Papier beschreiben, aber sie verlangen nach Bildern, nach Sichtbarkeit. Kurzfilme, am besten in den eigenen vier Räumen gedreht, sind deshalb eine Form der Stunde. Netflix hat 20 internationale Regisseure und Regisseurinnen eingeladen, 8-minütige Filme zu drehen.
Everyone is at home.
¿Me escucha?
Get me out of here!
Your Holiness.
Your Majesty. Shall we take a tour of the Vatican?
Art is just a way to force a new perspective onto something familiar.
So klingt der Trailer für die Kurzfilmsammlung Homemade. Sie erscheint ab dem 30. Juni auf Netflix. Beim zuletzt gehörten Statement, das besagt, Kunst zwinge gewohnten Dingen eine neue Perspektive auf, kommt Sebastian Schipper ins Bild. Wir sehen den Schauspieler und Regisseur, der zuletzt die Filme Victoria und Rhodes gedreht, Preise und internationale Einladungen erhalten hat, am Schreibtisch sitzen, zu Hause. Und jetzt hören wir ihn. Guten Abend, Herr Schipper.
Hallo, ich sitze, das ist aber eher Zufall, tatsächlich gerade genau an dem Schreibtisch.
Das ist schön. Dann habe zumindest ich ein Bild, denn ich habe den Film gesehen, ja. Sehen können.
Ja, das ist auch ehrlich gesagt ein Aspekt, der einem dann erst so, oder mir in dem Fall natürlich erst danach so richtig klar geworden ist. Ich habe den Film einfach komplett und alleine in meiner Wohnung gedreht und meine Freundin hat irgendwie danach gesagt, naja, ist schon ganz schön privat, das ist einfach mal so auch zum Teil nicht aufgeräumt in unserer Wohnung gedreht. Ja, sieht aus, das wissen Sie. Und nicht nur Sie ab morgen, wie mein Schreibtisch aussieht.
Genau, wie Ihr Schreibtisch aussieht, ins Schlafzimmer können wir auch gucken, ins Badezimmer, so ist das. Sie haben eine Erfahrung, und das sehr konsequent, finde ich, als Wiederholungsschlaufe ins Bild gesetzt. Die Tage des gebotenen Rückzugs ins Private folgen einem immer gleichen Rhythmus. Man schläft, steht auf, geht ins Bad, desinfiziert ein paar Gebrauchsgegenstände, man guckt Filme, spielt ein bisschen herum, kocht, isst und schläft dann wieder. Und dann, Herr Schipper, inszenieren Sie ja eine leichte Verschiebung. Wie schnell kam Ihnen die Idee der Selbstverdoppelung?
Also, wir wollen ja nicht spoilern, sondern die Spannung hochhalten, was in meinem 7 Minuten Kurzfilm noch alles passiert. Ja, aber im Prinzip ist es halt, ich glaube, es ist die Begegnung, wie man halt Zeit mit sich selber verbringt und wie man sich vielleicht nochmal ganz besonders in dieser Phase des Lockdowns auch nochmal so selber auf die Schliche kommt oder sich auch als merkwürdigen Typ selber erlebt, mit dem man Zeit verbringt und der einen vielleicht auch ein bisschen auf den Keks geht oder wo einem bewusst wird, dass ein skurriler Mensch man auch ist. Und wenn man dann loslegt und darüber noch einen Kurzfilm macht, dann wird es nicht unbedingt besser.
So permanent mit sich im Dialog zu sein, das ist erschöpfend, ungewöhnt erschöpfend für Sie gewesen?
Auf jeden Fall. Selbst wenn man mit kleinen Team dreht und irgendwie ganz stolz drauf ist, dass man irgendwas nur mit 7 Leuten gedreht hat, dann waren es immer noch 7 Leute und jetzt war ich ja vollkommen alleine und das hat schon durchaus irgendwie zweifelnde Momente, wo man so denkt, das ist ja totaler Quatsch hier, total amateurhaft mit so einer kleinen Kamera irgendwie zu Hause rumzufuhrwerken und dann, das wird man dann sehen, wenn man den Film sieht, aber der muss dann auch relativ gut geplant sein,
der
weil
ist
bestimmte Sachen lassen sich nicht nochmal drehen.
Ich habe mir in der Vorschau noch einige andere Kurzfilme anschauen können. Der von Naomi Kawase gefiel mir sehr gut, weil sie existenzielle Themen wie die Frage nach dem wahren Glück ganz offen angeschnitten hat. Nun ist in Japan der Notstand ausgerufen worden und dementsprechend unruhig war auch ihr Film. Man sieht da lauter schnelle Bewegungen, hört das Atmen, die Natur leuchtet. Am Ende hat sie eine klare Botschaft formuliert, haltet die in Ehren, die ihr liebt. Sowas fehlt bei ihnen. Aber es gibt eine Liedzeile, There's something wrong with me, die sich durch den Film zieht. Ich habe mir gedacht, drückt das jetzt ein ernsthaft empfundenes Gefühl aus oder ist es einfach eine dramatische Aussage, mit der Sie spielen, ja?
Also für mich geht es erstmal darum, irgendwas zu machen, was mir in dem Moment richtig erscheint. Und da spielt auch das Prinzip Zufall eine große Rolle. Ich singe halt ein paar Zeilen aus dem wunderschönen Song Casino von der großartigen deutschen Band The No Twist. Und dann habe ich auch gleich meinen Kurzfilm Casino genannt. Und ich brauchte einen Song und dann ging es auch irgendwie darum, dass mir das irgendwie nahe ist, dass es das mit mir zu tun hat, wenn das schon so ein Film über mich ist. Und das ist einfach eine Band, die jetzt schon für 2 von meinen Filmen Musik gemacht hat und denen ich irgendwie verbunden bin, für die ich schon mal einen Videoclip gedreht habe. Und dann kam halt dieser und habe ich gedacht, naja, was ist mein Lieblingssong von dem, wenn ich das überhaupt so benennen muss. Und dann war das Casino. Ich finde, das da ganz, da sind auch noch und andere tolle Zeilen drin, das ist ein fantastischer, das ist eigentlich ein Welthit, wenn man ehrlich ist. Und den klampfe ich dann halt auf meiner Gitarre und dann there's something wrong with me and maybe there's something wrong with all of us. Was nicht bedeutet, dass jetzt wir nur Fehler besetzt sind, aber ich glaube, dass die Art und Weise, sowohl im Lockdown wie in meinem Film, wo ich mir selber begegne, als auch den Blick hinaus in die Welt, da ist ganz schön viel wrong. So, und trotzdem glaube ich, dass man, wenn man einen Film macht oder wenn man Künstler ist, dann betoniert man nicht etwas ein, was Leute dann denken oder fühlen, sondern man formuliert etwas, was man selber richtig findet und alles andere, was danach in den Köpfen der Zuschauer passiert, das ist gar nicht mein Business. Wahrscheinlich provoziert man irgendwas, indem man selber versucht, ehrlich und direkt zu sein.
Sie hatten ja anfangs schon gesagt, dass Sie sich eben doch sehr exponiert haben. Gab es eigentlich einen Moment, wo Sie gezögert haben oder war das toll, von Netflix dann so ein Angebot zu bekommen, einen Kurzfilm zu drehen?
Naja, gezögert habe ich eigentlich gesagt eher so knapp bevor es losging, weil ich dann auch irgendwie wusste, das ist jetzt auch erstmal wirklich Arbeit. Und dann war ich ziemlich platt, weil ich hatte den Lockdown erstmal dafür benutzt, viel zu schreiben. Das sieht man auch in dem Film. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Sport gemacht und bin wieder ein bisschen gekräftet. Da bin ich schon, also keine Ahnung, man ist natürlich auch eitel und dann habe ich nicht so gesehen, wenn man von morgens bis abends, wenn ich diesen Film gedreht habe, dachte so, Mann, ey, du siehst ja echt fertig aus. Das waren eigentlich eher die Momente. Und dann habe ich das alles rausgeschickt, am Ende dem Cutter. Und dann habe ich ewig von dem nicht gehört. Das klingt dann immer so im Nachhinein. Ich glaube ja jetzt, ich habe jetzt auch schon einiges gutes Feedback zu dem Kurzfilm. Also ehrlich gesagt, sogar sehr gutes zum Teil. Aber erstmal habe ich ihm so geschrieben, ist es so schlimm? Weil ich dann dachte, aber nee, ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt was wird, wenn man da so alleine in seiner Wohnung, man selber vollkommen fertig und so ein bisschen ausgearbeitet, aber wie auch immer. Das waren eigentlich, also das Angebot fand ich toll, die Idee fand ich toll. Die Zweifel kamen dann eigentlich eher so mittendrin.
Ab dem 30. Juni ist die Sammlung Homemade exklusiv auf Netflix zu sehen. Mit Sebastian Schipper habe ich über seinen Beitrag gesprochen. Dafür Dankeschön.
Alles klar, vielen Dank, tschüss.
Und Kurzfilme gedreht haben auch Paolo Sorrentino, Pablo Larraín, Kristen Stewart, Maggie Gyllenhaal und noch ein gutes Dutzend mehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Regisseure. Das vergangene Wochenende mit halbgaren Verlautbarungen und ebenso halbfesten Dementis hat unsere Sorge um die Zukunft der Frankfurter Buchmesse weiter verstärkt, erklärten heute die Grünen im Römer dem Rathaus der Stadt. Oberbürgermeister Feldmann hatte eine Pressekonferenz anberaumt, dann abgesagt, was das Vertrauen in gemeinsame Konzepte und Abstimmung der Handelnden wohl nicht gerade stärkt. Mit Ludger Fittkau, unserem Korrespondenten in Hessen, schauen wir jetzt auf das, was da am Wochenende rund um die Buchmesse in Frankfurt passiert ist. Guten Abend, Herr Fittkau.
Guten Morgen, Abend, Frau Brinkmann.
Warum sorgen sich die Grünen in der Main-Metropole ernsthaft um die Zukunft der Buchmesse?
Ja, da hat im Grunde die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, mit begonnen, dass es diese Sorgen gibt am Wochenende. Die hat nämlich vorab gemeldet, dass die Buchmesse fusionieren wird mit der Frankfurter Musikmesse und einer Gaming-Messe aus der Gaming-Szene zu einem großen Kreativfestival in 2021. Vorbild war ein Festival in den USA und es sollte sozusagen eine Erweiterung stattfinden der Buchmesse hin in das digitale Medienreich, so muss man es sagen. Und das hat dann doch enorme Reaktionen ausgelöst und auch dann ein Dementi gestern der Buchmesse, die gesagt hat, nein, wir fusionieren nicht. Die größte Buchmesse der Welt wird dann nicht mit der größten Fachmesse der Musikwirtschaft in Europa fusionieren. Und da gibt es also kein buntes Allerlei, keine Angst, es bleibt, beide Messen bleiben eigenständig. Das war das Dementi, aber es hat eine Menge Verwirrung am Wochenende gegeben.
Ja, wenn es keine Fusion geben soll, warum dann die zeitliche Zusammenlegung von Buchmesse und Musikmesse?
Es geht offenbar um die Musikmesse, vor allen Dingen die in den letzten Jahren immer auch versucht hat, sich neu zu profilieren. Natürlich ist es nicht mehr einfach nur die Präsentation von Musikinstrumenten, von Noten und von neuen Kompositionskonzepten und Ähnliches, sondern auch da greift die Digitalisierung. Es gibt neue Fragen, Urheberrechtsfragen, Wertschöpfungsketten. Man hat immer mehr diese Amalgamierung von klassischen Medien, ja, Bücher und eben auch Noten mit Filmen, mit Theater, Computerspielen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man sagt, wir können doch da vielleicht auch gemeinsame Veranstaltungen machen, dann können die Autorinnen und Autoren auch mit diesen Synergien auch was anfangen und für sich auch für die Zukunft besser aufgestellt werden. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Überlegung.
Autoren und Autorinnen sowie auch einige Verleger reagieren teilweise recht schroff auf die Kooperationspläne. Warum?
Ja, die Frankfurter Rundschau wiederum hat dann sozusagen in Reaktion auf die FAZ als Frankfurter Zeitung einige wirklich bekannte Autorinnen und Autoren befragt. Frank Witzel, Träger des Buchpreises 2015, Bodo Kirchhoff, Eva Demski. Und die haben alle sehr abwehrend reagiert, haben gesagt, das Buch muss profiliert bleiben. Die Frankfurter Buchmesse darf nicht verschwinden in so einer großen Medienshow, in so einem großen bunten Rummel, sondern es muss das Buch im Zentrum stehen. Und man hat auch auf Leipzig verwiesen, weil man gesagt hat, wenn Frankfurt da nicht ein klares Profil hat, dann werden die Autorinnen und Autoren nach Leipzig gehen, dann wird Leipzig die Autorenmesse und Frankfurt wird so ein großer Medienrummel. Das war die Reaktion. Das hat sicher auch diese Distanzierung der Buchmesse von einer zu engen Kooperation mit bewirkt.
Eine für morgen angesetzte Pressekonferenz, bei der die Kooperationspläne zur Zukunft der Kreativwirtschaft in Frankfurt am Main mit Beteiligung der Buchmesse vorgestellt werden sollten, wurde kurzfristig abgesagt. Wissen Sie, Herr Fittkau, warum?
Ich glaube schon, dass das mit diesen Protesten und auch Verwirrungen am Wochenende zu tun hatte. Es ist natürlich so, die Buchmesse hat ja dieses Jahr erst einmal große Probleme. Es wird ja eine Buchmesse geben im Oktober, aber unter Corona-Bedingungen natürlich wesentlich reduziert. Viele sind sich unsicher, auch viele Verlage sind sich unsicher, gehen wir da hin? Publikum ist sich unsicher, es gibt Konzepte, es gibt erweiterte Hallen. Also die Hallen, die dann im nächsten Jahr von der Musik Musikmesse belegt werden sollen. Die müssen in diesem Jahr der Buchmesse gegeben werden, ohne Musikmesse, damit es überhaupt geht mit den Abstandsregelungen, Corona-Regelungen. Das heißt also, die Buchmesse hat eigentlich mit diesem Jahr genug zu tun. Und da war offenbar diese Ankündigung, dass man langfristig da es öffnen will und noch weiter kooperieren will mit anderen Kreativen, war zu viel des Guten. Das glaube ich, also der Zeitpunkt dieser Präsentation scheint nicht wirklich gut gewählt gewesen zu sein.
Die Frankfurter Buchmesse und die Musikmesse fusionieren nicht, aber man will 2021 eng kooperieren und die Wege der Messebesucher werden sich an den Publikumstagen auf dem Gelände kreuzen. Ludger Fittkau hat uns mit den Hintergrundinformationen versorgt. Dafür besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Wegen der Coronavirus-Krise werden die Theater am New Yorker Broadway in diesem Jahr nicht mehr öffnen. Die Sicherheit von Künstlern und Publikum hätten oberste Priorität, erklärte die Branchenvereinigung The Broadway League. Mit einer Wiedereröffnung wird derzeit Anfang kommenden Jahres gerechnet. Ein konkretes Datum nannte der Branchenverband aber nicht. Die Spielstätten hatten am 12. März wegen der Coronavirus-Pandemie schließen müssen. Zu dem Zeitpunkt liefen am Broadway 31 Stücke, 8 weitere waren in Vorbereitung. Die finanziellen Verluste sind gravierend. Für gewöhnlich werden dort über Ticketverkäufe mehr als 30 Millionen Dollar pro Woche eingenommen. 10 zeitgenössische Komponisten wollen ihre in der Zeit der Pandemie geschriebenen Werke vorstellen. Vom 9. bis 12. Juli sollen im Berliner Pierre Boulez Saal 10 Uraufführungen präsentiert werden. Darunter Werke von Jörg Wittmann, Olga Neuwirth und Matthias Pinscher. Die Idee dazu hatten der Dirigent Daniel Barenboim und der Flötist Emmanuel Pahü von den Berliner Philharmonikern. Mit der Aktion wollen sie Barenboim zufolge die Bedeutung eines lebendigen Musiklebens betonen. Die Konzerte sollen auf der Internetseite des Pierre Boulez-Saals kostenlos abgerufen werden können. Der Übersetzer, Autor und ehemalige Feuilleton-Chef der Wochenzeitung Die Zeit, Dieter E. Zimmer, ist tot. Er wurde 85 Jahre alt. Zimmer machte sich einen Namen als Wladimir Nabokov-Experte und als Übersetzer unter anderem von James Joyce. Wolfgang Schneider.
1934 in Berlin geboren, hatte Zimmer nach einer Kriegskindheit Germanistik und Anglistik studiert. Die Auseinandersetzung mit Sprache wurde für ihn zum Lebensthema. Redensarten, so kommt der Mensch zur Sprache und Sprache in Zeiten ihrer Unverbesserlichkeit. So heißen 3 seiner Bücher, in denen er den sprachlichen Trends im Deutschen nachgeht, sich der kindlichen Sprachentwicklung widmet und das komplexe Verhältnis der Sprache zum Denken ergründet.
Ab 1959 war Dieter E. Zimmer über 4 Jahrzehnte Redakteur der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Seit 2000 lebte Zimmer als freier Schriftsteller, Kritiker, Übersetzer und Publizist in Berlin.
Das waren die Kulturnachrichten von Thomas Jädicke. Singen verboten, genauer gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen. Das besagt § 5 Absatz 1 der aktuellen SARS-Infektionsschutzverordnung des Berliner Senats. Sie gilt seit dem Wochenende bis zum 24. Oktober. Nicht nur zahlreiche Laienchöre in Berlin werden von dieser Verordnung kalt erwischt, sondern vor allem Profi-Ensembles. Die Chöre der 3 Berliner Opernhäuser und die beiden Chöre der Rock-Rias, Kammerchor und Rundfunkchor Berlin. Vor einem Monat haben sie wieder begonnen zu proben. Ruth Jarre kommentiert die Verordnung.
Geprobt wird in kleinen Grüppchen über den Tag verteilt, mit zig Lüftungspausen, mit minutiös geplanten Abläufen. Wer ist wann und wie lange, wo und mit wem, wer kommt, wer geht. Eigentlich machen die Chöre momentan kaum etwas anderes, als aufwendige Hygienepläne zu erstellen. Mit Erfolg. Erkrankungen 0. Außerdem verfolgen sie akribisch Studien zu Aerosolen beim Singen und da gibt es mittlerweile einige. Und sie behalten die jeweils neuesten Abstands- und Lüftungsregeln der Berufsgenossenschaft im Blick. Und jetzt das. In geschlossenen Räumen darf nicht gemeinsam gesungen werden. Es sollte nicht zu viel verlangt sein, dass sich die Senatskanzlei ebenfalls auf den neuesten Stand bringt, bevor Verordnungen herausgegeben werden, die de facto ein Berufsverbot bedeuten. Das scheint nicht geschehen zu sein. Ebenso wenig hat man sich bei den Ensembles im Vorfeld nach ihrer Expertise erkundigt oder sie auch nur vorgewarnt. Zeitgleich hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie einen neuen Musterhygieneplan Corona für die Berliner Schulen herausgegeben. Darin heißt es in § 7 Absatz 7: Chorproben können bis auf Weiteres stattfinden, sofern der Probenraum so groß ist, dass zwischen allen Sängerinnen und Sängern ein Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden kann. Was jetzt? Singen oder nicht singen? 2 Meter Abstand sind übrigens deutlich weniger, als die Berufsgenossenschaft den Profikören empfiehlt. 3 Meter sind es da zur Seite und 6 in Singerichtung. Spätestens jetzt ist klar, es wird entschieden ohne gemeinsame Planung, ohne Absprachen. Und auf welcher Basis eigentlich? Wir wissen es nicht. Das ist zwar in Berlin nichts Neues, aber hier gefährdet es die Kulturlandschaft erheblich, den Fortbestand und das hohe künstlerische Niveau dieser Kulturbotschafter der Hauptstadt. Dass man in geschlossenen Räumen wie Fitnessstudios keuchen und husten und in Restaurants quer über den Tisch brüllen darf, dass Solisten, auch wenn sie zusammen auf der Bühne stehen, selbstverständlich nicht gemeinsam singen, geschenkt. Der Bußgeldkatalog sieht übrigens für § 5 Absatz 1 bei Zuwiderhandlung eine Strafe zwischen 25 und 500 Euro vor. Klingt überschaubar. Und so wäre doch zu überlegen, ob man als zahlendes Publikum nicht einfach in Bußgelder statt in Konzertkarten investiert, um ein Zeichen zu setzen.
Ruth Jahre kommentierte die aktuelle Berliner Infektionsschutzverordnung für Chöre. Ab dem 1. Juli haben die Tanztage Berlin einen neuen künstlerischen Leiter, der auch als Tanzdramaturg in den Sophiensälen Akzente setzen wird. Eine Jury hat sich im April für Matthäus Szymanowka ausgesprochen. Guten Abend, Herr Szymanowka.
Hallo.
Tänzern und Schauspielern hat die Schließung der Bühnen in den vergangenen Monaten arg zugesetzt. Viele Aufführungen sind gefilmt oder temporär ins Netz gestellt worden. Aber es hat sich für die darstellenden Künstler natürlich gezeigt, dass sie die Anwesenheit eines Publikums im Raum einfach brauchen und spüren müssen. Wie, Herr Szymanowka, haben Sie diese Begrenzungen erlebt?
Also ich glaube, wir müssen natürlich diese Kopräsenz vom Publikum, von dem Live-Ereignis, einfach neu denken oder diese Kopräsenz in der digitalen Welt. Ich hatte selbst die Erfahrung von einer digitalen Umsetzung eines Festivals. Ich habe in den letzten Monaten für das Performing Arts Festival in Berlin gearbeitet. Und das Festival sollte im Mai stattfinden. Und da mussten wir tatsächlich eigentlich ein ganz neues Programm ziemlich kurzfristig schaffen. Ich glaube, solche Änderungen braucht immer Zeit. Und deswegen glaube ich, dass wenn diese Situation noch länger dauert, haben wir auch mehr Möglichkeiten, da auch neue Formate zu entwickeln. Es ist natürlich schade, dass das Theater auch jetzt erst versteht, dass es viele Möglichkeiten mit diesen digitalen Lösungen kommen. Also vor allem für Menschen, die dann sowieso nicht ins Theater gehen können, zum Beispiel wegen Gesundheit. Also dieses Thema von Zugänglichkeiten, Barrierefreiheit ist für viele Menschen nicht nur wegen Corona ein Thema.
Die Tanztage Berlin sind eins von vielen Tanzfestivals, die es gibt. Und sie haben auch schon eine ordentliche Entwicklung durchlaufen. Auf Barbara Haas folgte eine niederländische Leiterin, dann kam ein Berliner Szenefotograf, dann Anna Mülter, die einen queer-feministischen Ansatz stark gemacht hat und zu den Theaterformen in Hannover-Braunschweig wechseln wird. Was unterscheidet die Tanztage denn von anderen Festivals? Was ist der besondere Fokus?
Also die Tanztage in Berlin legen ihren Fokus natürlich auf den Künstlernachwuchs im Tanz und Performance. Das ist eine Plattform, die eigentlich schon seit 96, Leute, das heißt, es ist auch unter europäischen und auch sogar weltweit, ist eine sehr bekannte Plattform mit langer Tradition. Was für mich persönlich immer bei dem Festival sehr wichtig war, war einfach diese Möglichkeit, auf der großen Bühne vor 200 Zuschauerinnen zu scheitern. Weil ich glaube, Scheitern ist auch ein großer Teil von Künstler, Künstlerin zu sein. Und ich fand dieses Festival ein sicherer Rahmen sehr wichtig. Ich glaube, es spiegelt natürlich auch die ganze Szene wider. Die war queer und international und feministisch schon, als ich 2010 nach Berlin kam. Also ich habe die Ausgaben von Peter Player sehr gut im Kopf. Und ich glaube, so ist einfach diese Szene. Viele Künstlerinnen kommen nach Berlin und die versuchen auch eigene Ausgrenzungserfahrungen in der Kunst zu bearbeiten. Und deswegen ist auch die Problematik dieser Performances sehr dringend.
Sie sind, Mateusz Szymanowka, Anfang 30, haben als Dramaturg und Kurator gearbeitet und verschiedene Performances und choreografische Projekte in Polen und Berlin organisiert bzw. durchgeführt. Welche der Erfahrungen, meinen Sie, helfen Ihnen bei der neuen Aufgabe?
Ich liebe Tanz und ich finde die Fragen nach Nähe, Intimität, Verbindung, Bewegung als politische Mobilität einfach sehr brennend. Ich komme auch aus einem Kontext, wo man Sachen nicht für selbstverständlich halten kann. Das heißt, die Diskurse, die Infrastruktur. Ich habe in den letzten 6 Jahren ziemlich intensiv zwischen 2 Tanzszenen gearbeitet, das heißt Warschau und Berlin. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die eher ein Vorteil ist und besonders in solchen Zeiten, wo man einfach die Wege umdenken muss und wo man eigentlich nicht so langfristig planen kann.
Vor einer Woche haben wir im Fazit mit dem Tänzer und Choreografen Martin Schläpfer gesprochen. Er hat große Ensembles geleitet und wechselt nun von Düsseldorf nach Wien, wo es auch um die Pflege des klassischen Repertoires gehen wird. Die Tanztage schauen klar auf die experimentellen Formen. Und Sie hatten eben auch gesagt, es darf gescheitert werden. Es ist sogar wichtig für Tänzer, das Scheitern zu verarbeiten. Was wollen Sie zeigen und wen werden Sie nach Berlin einladen?
Also die Tanztage sind natürlich ein Festival, das an Berliner Nachwuchschoreografen gerichtet ist. Und das ist auch eine Voraussetzung. Also man muss in Berlin arbeiten und wollen, um ein Projekt bei den Tanztagen zu zeigen. Die Ausschreibung läuft immer noch. Man kann die Projekte bis zum 2. August einreichen. Es gibt auf jeden Fall Themenbereiche, die mich interessieren, die auch sehr viel mit Queer und Feminismus und Antifaschismus zu tun haben. Aber ich frage mich natürlich auch, wie man queer oder feministisch oder antifaschistisch arbeiten kann. Also ich möchte, dass die Tanztage in den kommenden 2 Jahren auch eine Plattform werden, um einfach diese Frage zu beantworten, wie arbeiten wir, wie wollen wir arbeiten, wie können wir also intersektionale Allianzen bauen.
Der Tanzdramaturg und Kurator Mateusz Szymanowka übernimmt am 1. Juli offiziell die Leitung der Berliner Tanztage. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ist Corona ein Testfall für unsere Demokratie? Hat der Lockdown die Solidarität gestärkt oder befördert der Verteilungskampf um Staatshilfen Egoismen? Die Frage, wer den Preis für die Milliarden, die jetzt ausgegeben werden, zahlen muss, ist jedenfalls eine drängende. Christiane Habermals hat eine von Bundespräsident Steinmeier initiierte Dialogrunde in seinem Amtssitz verfolgt.
Eine wirkliche Diskussion kam eher nicht zustande im Corona-bedingt lückigen Stuhlkreis der Diskutanten im Schloss Bellevue. Eher ein Nacheinander-Einwerfen von Beobachtungen, Gedanken und Analysen zu der Frage, was diese Corona-Zeit der Einschränkungen mit unserer Demokratie gemacht hat. Für den Soziologen Heinz Bude fängt die große Bewährungsprobe für die Demokratie jedenfalls jetzt erst an.
Lockdown war ein heroischer Akt. Da haben alle applaudiert, sich selber applaudiert. War auch toll. Jetzt wird es interessant, können wir den Kredit, den wir uns selber geben, wirklich unterschreiben? Das ist die Situation und wir haben eine Unruhe in der Bevölkerung über diese Frage von verschiedenen Gruppen, die sich plötzlich verstehen über diese Frage, naja, da werden wir doch ganz schön alleine gelassen im Augenblick.
Für Gastgeber und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Krise gezeigt, dass unsere Demokratie durchaus in der Lage ist, auf existenzielle Bedrohungen zu reagieren.
Und zwar schnell, entschieden und auch kraftvoll. Wir sind gemeinsam in der Lage, in kürzester Zeit umzusteuern, auch gewohnte Pfade zu verlassen und auch unter Ungewissheitsbedingungen zu entscheiden, notfalls Irrtümer einzuräumen und zu korrigieren.
Beispiel Umweltzerstörung und Klimawandel. Doch wird die Gesellschaft auch dann reagieren, wenn die Katastrophe erst die kommende Generation mit voller Wucht treffen wird? Das werde sich jetzt erweisen müssen, so Steinmeier. Und er wagt die Zwischenbilanz. Zwar sei die Gefahr autoritärer Tendenzen in Europa nicht gebannt, doch durch die Corona-Krise habe das Autoritäre seine Faszination eingebüßt.
Ob das Vertrauen nach der Krise anhält, das wird auch davon abhängen, wie offen und wie einsehbar der politische Raum tatsächlich bleibt.
Und auch davon, dass es gelinge, im Bewusstsein der Bevölkerung wachzuhalten, dass die Corona-Maßnahmen gemeinsam beschlossen und gerechtfertigt wurden, also kein Akt der Unfreiheit, sondern der Freiheit sein, betonte der Philosoph und Demokratietheoretiker Rainer Forst.
Es kommt aber, wie gesagt, darauf an, dass diese Rechtfertigung als eine kollektiv geteilte und damit auch die politischen Maßnahmen als kollektiv Verantwortete verstanden werden und die Menschen sich nicht in den Hausarrest und endlich wieder Freimodus hineinbegeben, weil sie dann alles, was passiert, an den Staat abtreten. Und das kann bei den hohen Folgekosten, die noch zu bewältigen sein werden, problematisch werden.
Es waren vor allem die sehr unterschiedlichen, zum Teil auch persönlichen Blicke, die den Gewinn dieser Runde ausmachten. Etwa, wenn Journalistin Elisabeth von Tadden sich Sorgen macht, was die Corona-Krise für soziale Folgen mit sich bringt. Nicht nur, weil sie im Bildungsbereich Ungleichheiten noch verstärkt, sondern auch, weil Berührungen und menschliche Nähe auf einmal mit Angst besetzt sind. Und Hertha Müller, die in Rumänien zur Zeit Ceausescus geborene Schriftstellerin, äußerte ihr Unverständnis darüber, dass manche sich durch die Gesundheitsauflagen des Staates an die autoritären Gängeleien des DDR-Staates erinnert sahen. Gerade im Umgang mit Katastrophen zeige sich der große Unterschied zwischen Diktatur und Freiheit. Während der Tschernobyl-Katastrophe seien die Menschen betrogen worden und hätten sich so der Gefahr wissentlich ausgesetzt.
Demokratie ist, dass wir informiert werden. Und dass wir immer wissen, was passiert und dass ich das auch glauben kann. Und die Verschwörungsreden, Erzählungen, das ist alles, hat alles mit der Realität nichts zu tun. Und es irritiert mich, dass man das, was Gott sei Dank nicht so ist, dass man das erfindet, um etwas in Frage zu stellen, was wir Gott sei Dank haben.
Und sei es nicht eigentlich wunderbar, dass es für viele Menschen in Deutschland das erste Mal in ihrem Leben sei, dass sie Einschränkungen in ihrer Freiheit hinnehmen müssten, fragt Hertha Müller in den Raum. Ein Satz, der noch nachhängt, als die Mikrofone schon abgeschaltet sind.
Christiane Habermals über einen Gedankenaustausch im Schloss Bellevue. Der Bundespräsident hatte dazu eingeladen. Welche Akzente die Feuilletons vom 30. Juni setzen, das weiß Hans von Trotha.
Hören Sie Radio? Dumme Frage. Aber es gibt gute Nachrichten für Sie. Stimmen hören fördert Ihre Gesundheit. Davon ist zumindest Sandra Kegel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung überzeugt. Ihr Anlass? 100 Jahre Hörspiel und die Corona-bedingte Renaissance dieses Mediums, das Sandra Kegel so skizziert. Hörspiel ist, wenn Kunst auf Technik trifft, Experiment auf Unterhaltung. Außerdem meint sie, im Hörspiel spiegelt sich eine Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das war's dann aber auch schon mit den guten Feuilleton-Nachrichten. Als Urkatastrophe eben jenes 20. Jahrhunderts bezeichnen Historiker gern den Ersten Weltkrieg. Es gibt schon verschiedene Kandidaten für die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts. 9-11 etwa oder der Irakkrieg. In der Welt, meint Kai Burkhardt, es waren die Jugoslawienkriege. Auch er hat einen kalendarischen Anlass. Am 30. Juni 1995 schickt Deutschland Soldaten auf den Balkan. Burkhardt argumentiert medien- und kommunikationshistorisch. Die Jugoslawienkriege waren demnach die letzte Identitätskrise Europas vor dem Eintritt ins Social-Media-Zeitalter. Sie haben das Entstehen neuer kultureller Gegensätze beschleunigt und die Bindungskraft politischer Parteien so weit abgeschwächt, dass ungebundene und politisch nicht mehr repräsentierte Milieus entstanden sind, deren einziger gemeinsamer Nenner bis heute ist, dass sie kontinuierlich mobilisiert werden wollen. Die Entstehung dieser Milieus, meint Burkhardt, schreiben wir heute fälschlicherweise in großen Teilen der Geschwindigkeit des Internets und besonders sozialen Medien zu. Burkhardts zentrales Argument lautet, mindestens drei große geistige Strömungen des beginnenden Jahrtausends sind direkt oder indirekt durch den Bürgerkrieg auf dem Balkan beeinflusst. Ein vulgärer Nationalismus, die Aufwertung der Privatsphäre zum politischen Raum für politisch nicht repräsentierte Gruppen und schließlich ein politischer Irrationalismus, dessen offensichtlichster Vertreter Donald Trump ist. Und sein Fazit? Die Jugoslawienkriege haben die westlichen Länder neu strukturiert. Dabei sind Gruppen und Meinungen ins Licht gekommen, über die diejenigen, die progressive Veränderungen anstreben, vermutlich lieber den Mantel des Schweigens gebreitet hätten. Es ist die Gefolgschaft der Populisten. Und die einzige Möglichkeit, ihre Radikalisierung zu verhindern, sind Bildung, Aufklärung und nochmals Bildung. Und das hat viel mit Sprache zu tun, besonders mit Blick auf populistische Positionen. Sprache macht den Menschen aus, schreibt die Dichterin Ulla Hahn in der FAZ. Sie leitet daraus aus aktuellem Anlass, Stichwort die Taz, der Müll und die Polizei, eine ganz besondere Verantwortung für jeden Demokraten ab. Gerade in der Vereinfachung und Überspitzung liege eine gefährliche Verlockung zu täuschender und verletzender Polemik. Das Wort auf die Goldwaage legen, mahnt die Poetin im Feuilleton, das gilt nicht nur für Poeten. Sie verweist auch auf die Sprachgewalt im Wortsinn durch die Nazis im Allgemeinen und Goebbels im Besonderen, der, so Ulla Hahn, Radio- und Volksempfänger zu missbrauchen wusste, wie heutzutage gewisse populistische Politiker Twitter. Womit wir plötzlich bei der gefährlichen, bedrohlichen Seite des Radios wären, der immerhin, wie schon erwähnt, das gute alte, nämlich 100 Jahre alte Hörspiel gegenübersteht. Noch einmal Sandra Kegel. Die menschliche Stimme ist nichts als ein Hauch, ein Luftstrom, nur und doch so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck. Die großen Sprachkünstler haben ihren Stimmapparat entsprechend trainiert, um aus dem unerschöpflichen Reservoir an Lauten die perfekte Illusion entstehen zu lassen. Ihr ureigenes Terrain ist das Hörspiel und ihre Kunstfertigkeit liegt darin, über ihre Stimmen im Zusammenspiel mit Technik den Film im Kopf zum Laufen zu bringen. In Zeiten von Corona wird diese mediale Besonderheit gar zur künstlerischen Überlebensstrategie, denn von allen Künsten ist das Hörspiel das einzige, das durch das Virus keiner Rezeptionsbeschränkung unterliegt. Und denken Sie dran, wenn es nicht gerade der Volksempfänger ist, sondern Ihr gutes altes Radio, kann immer wieder mal gelten, Stimmen hören fördert Ihre Gesundheit.
Hans von Trotha hat für Fazit die Feuilletons vom Dienstag gelesen. Ich bin Sigurd Brinkmann, gute Nacht und auf bald.